Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen. Wir möchten heute mal über eine mobile Distribution reden, also sowas, was auf die Smartphones draufkommt. Da gab es ja in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so viele, viele Ankündigungen, dass es 2013 so irgendwie das Jahr des mobilen Linux werden könnte. Und wir fangen mal mit einer Distribution an, die Sailfish heißt. Und Leszek ist da, der sich in den letzten Wochen das genauer angeguckt hat. Hallo Leszek.
Hallo Ingo.
Ja, sag mal, Sailfish, was ist es eigentlich?
Ja, wie du bereits schon anfangs erwähnt hast, ist das quasi eine mobile Plattform, ein mobiles Linux, eine Linux-Distribution, die eben für Smartphones unter anderem primär jetzt entwickelt wird von der Firma Jolla. Das sind ehemalige Nokia-Mitarbeiter, die halt vorher an Migo gearbeitet haben, das ja nur auf dem Nokia N9 rausgekommen ist und danach wurde es eingestellt und Nokia ist ja dann zu Windows übergeschwenkt. Und Sailfish soll allerdings noch ein bisschen was mehr sein. Es soll eine ganze Plattform, eine Open-Source-Plattform für eben mobile Betriebssysteme sein und soll dann auch eben Tablet-Computer unterstützen und sogar in, ja, in HiFi-Systemen oder auch in In-Car-Systemen dann zum Einsatz kommen.
Okay, jetzt aber der primäre Fokus ist erstmal Smartphones.
Ja, genau. Erst einmal Smartphones, weil dort eben der Wachstumsmarkt Nummer 1 ist und vor allen Dingen gerade Jolla hat sich ja so eine Lücke rausgesucht, so der chinesische Markt, der ja noch stark umkämpft ist, wo es keine großen Android- oder iPhone-Dominanzen gibt. Dort wollen sie einsteigen und wollen natürlich dann erstmal im Smartphone-Markt dann Fuß fassen. Das ist ja auch der Markt, wo sie tatsächlich auch Erfahrung drin haben, denn es sind ja, wie gesagt, ehemalige Nokia N9-Entwickler und die haben halt mit Smartphones am meisten Erfahrung.
Dieses Nokia N9 ist, wie du gesagt hast, eins der wenigen Geräte, die mit Migo rauskamen. Wenn ich das Geld gehabt hätte, hätte ich mir es wahrscheinlich auch geholt. Ich weiß nicht, du hattest auch eins von diesen N900 oder sowas Geräten, ne?
Ich habe sogar beide Geräte. Das heißt, ich habe ein N900, das noch mit Memo ausgestattet ist, also dem Linux-Betriebssystem, dem ersten Linux-Betriebssystem von Nokia im Grunde. Und sogar ein N9, das ich mir besorgt habe. Und beide laufen eigentlich relativ gut.
Okay, und da hast du auch noch die Original-Sachen drauf. Oder hast du die jetzt dann schon mal mit Sailfish betrieben?
Ich habe da noch die Originalsachen drauf. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Sailfish momentan noch kein Image hat, das man eventuell draufpacken könnte.
Okay, gut. Also wir haben gesagt, Migo gab es eine Weile. Das war diese Intel- und Nokia-Geschichte. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Dann gibt es darauf aufbauend eine Distribution, eine Community-Distribution, die sich MER nennt, M-E-R. Und auf diese baut jetzt Sailfish OS auf.
Genau, die MER-Distribution ist ja quasi gegründet worden, als Nokia gesagt hat, okay, wir geben Migo auf. Da hat man gesagt, okay, diese Kernkomponenten von Migo und die damals auch mit Intel entwickelt worden sind, die wollen wir beibehalten und wollen das Ganze weiterhin anbieten, um halt eben ein Betriebssystem quasi oder ein eine Oberfläche noch drauf zu bauen und das Ganze als Basis zu nutzen für weitere mobile Systeme. Ich glaube, einer der prominentesten Vertreter ist dann, glaube ich, auch noch das Plasma Active Team, das MER vor allen Dingen als Grundlage benutzt, zum Beispiel für Tablet-Systeme.
Genau, dieses, wie ist es, Vivaldi-Tablet, was sie machen wollten, was ja erstmal gescheitert ist.
Genau, das Vivaldi-Tablet.
Genau, aber da kommt ja jetzt vielleicht irgendwann dann doch mal nochmal ein Nachfolger. Das reden wir dann ein andermal, wenn es soweit ist. Gut, diese Distribution setzt auf das Paketmanagement RPM, ne?
Ja, das ist auch was Interessantes, weil bei Nokia hatte ja damals bei dem Memo-System, also dem, was auf dem N900 lief, hatte ein Debian-System drauf laufen, also dann auch den Dep-Paketmanager oder das apt-get, was man kennt. Und das Migo-System hatte allerdings dann auch wieder ein apt-get, also ein Dep-Paketmanager. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass man da versucht hat, eine Kompatibilität herzustellen zwischen Programmen von Memo, dass man die leichter rüberportieren kann und für die Entwickler das ein bisschen was leichter macht. Und das ist halt der große Unterschied zu dem, was Intel so gefahren ist auf dem Netbooks oder Notebooks, das sich ja auch MIGO nannte, das System. Weil das war ja ein RPM-basierendes System, Fedora Linux, Red Hat-basierendes System. Und jetzt mit Selfish, weil man ja auf mehr aufsetzen möchte und mehr im Grunde genommen das von Intel weiter fortführt, also die RPM-basierte Distro, wird dann Selfish sicherlich dann auch jetzt RPM einsetzen. Auf dem ersten, in dem ersten SDK, was vor kurzem rausgekommen ist, kann man sogar schon einige Pakete im RPM-Format erstellen, wenn man Programme erstellen möchte.
Mhm. Hast du dieses SDK schon mal angeguckt?
Ich habe es mir angeschaut. Das Interessante an dem SDK ist, dass quasi der Qt Creator, der damals von Nokia entwickelt worden ist, jetzt von mittlerweile Digia, mitgeliefert wird in einer Vorkonfiguration eben für den Selfish, für die Selfish UI, dass man da Selfish Sachen mit programmieren kann und natürlich den Emulator, der mitgeliefert ist, ein ganz normales VirtualBox-Image, das man auch separat in einem VirtualBox ausführen kann.
Und wie hast du es gemacht? Hast du es in der VirtualBox hochgefahren oder?
Ja, genau. Ich habe es mir in der VirtualBox erstmal hochgefahren und angeschaut, wie das Ganze aussieht erst einmal und ob schon eventuell Programme drauf sind, so ein paar Demo-Programme oder sowas. Und da war eigentlich fast gar nichts drauf, außer ein kleines Demo-Programm, was so alle UI-Elemente so ein wenig zeigt. Und weil die Bedienung ja allgemein so ein bisschen, sagen wir mal, außergewöhnlich ist, also ganz anders, als man es jetzt gewohnt ist von Android oder von iOS oder sogar auch von dem alten MIGO-System, ist das doch schon hilfreich, mal zu sehen, okay, eine Checkbox funktioniert so und so oder der Button funktioniert so und so oder das Menü funktioniert so und so. Das kann man dann auch für die spätere Entwicklung, wenn man dann tatsächlich solche Elemente verwenden möchte, auch sehr, sehr gut gebrauchen.
Ich kann mich noch daran erinnern, dieses Maemo SDK war irgendwie sehr, sehr krude zu installieren. Dieses Selfish OS SDK ist jetzt also wesentlich leichter zu benutzen, wenn du sagst VirtualBox und so, muss man nur hochfahren und dann sieht man gleich Demo-Programme und kann damit spielen, ne?
Ja, also das ist deutlich einfacher geworden. Also das erinnert so ein bisschen an eine Qt-Installation oder Qt-Creator-Installation. Man hat also ähnlich wie bei Windows oder sowas einfach nur einen Weiter-Knopf und klickt auf Weiter, 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 installiert das Ganze und dann wird das einem zum Starten angeboten. Dann öffnet sich der Qt-Creator. Man kann dann ein neues Projekt erstellen, drückt auf den Startknopf und wenn das ganze Projekt kompiliert wird, wird automatisch auch die virtuelle Maschine hochgefahren, sodass man da auch nichts Manuelles rumfrickeln muss oder erstmal suchen muss, wo die virtuelle Maschine ist oder sowas. Und es wird alles automatisch schon vorkonfiguriert, sodass man eigentlich nur noch loslegen muss mit dem Schreiben von Programmen.
Also wesentlich einfacher schon als damals noch. Das SDK gibt es gerade nur für Linux, habe ich gesehen. Eine Windows- und eine Mac-Version sollen irgendwann folgen.
Ja, genau. Also ich schätze mal, weil es halt sehr Qt Creator-lastig ist, das Ganze, und Qt Creator ja auch auf Windows und auf Mac läuft, wird das sicherlich keine großen Probleme machen, das dann später auch auf Mac und auf Windows laufen zu lassen.
Gibt es denn schon jetzt erste Leute, die damit Programme erstellen, oder ist es jetzt erstmal nur zum Angucken?
Ja. Das Interessante ist, dass bereits einige angefangen haben, ihre alten MIGO-Projekte rüber zu portieren auf Selfish, und interessanterweise hat ja auch Jolla selber gesagt, dass das sehr einfach gehen soll. Und ich habe es jetzt mal selber ausprobiert mit einem kleinen Projekt, das ich hatte. Und muss ganz ehrlich sagen, es hat eigentlich wunderbar geklappt. Ich musste das Projekt einfach nur reinladen. Dann hat er ein paar Konfigurationen geändert. Also dann kam ein Pop-up hoch. Ja, hier muss da und das geändert werden. Habe ich auf OK geklickt, dann wurde das geändert. Und dann konnte ich quasi auf den Startknopf drücken. Dann wurde es gebaut, das Ganze. Und lief dann auch komplett nativ auf eben Selfish ohne große Probleme.
Okay, aber neue UI-Elemente hattest du dann natürlich noch nicht. Die müsstest du jetzt noch nachbauen.
Nee, das Interessante ist ja, dass die neuen UI-Elemente fast eben den gleichen Namen haben wie eben die alten UI-Elemente. Das heißt, sehr viel zu ändern ist am Source Code nicht, sondern eventuell nur das Kürzel, was davor steht, vor dem Namens. Also anstatt, die Grundelemente sind natürlich gleich, also Page beispielsweise ist das, was bei MIGO verwendet wurde, ein Keyword für eben das Erstellen einer Applikation einer Seite. Und ich glaube, es heißt jetzt Selfish Page oder immer noch Page, ich weiß es gar nicht. Also so sind nur ganz, ganz wenige Änderungen, die man machen muss, um tatsächlich dann eine Applikation von MIGO auf das Selfish OS zu portieren. Ein bestes Beispiel ist, glaube ich, auch, dass der Entwickler oder die Entwickler von G-Podder, also dem Podcasting-Client, der ja auch für Migo ganz groß rausgekommen ist, dass die auch innerhalb von 2-3 Tagen tatsächlich ihr ganzes System oder ihre ganze Applikation portiert haben. Das heißt, die haben da eigentlich nur eine neue GUI geschrieben für eben Migo und den ganzen Rest Selfish von Migo aus. Und den ganzen Rest haben sie halt eben gleich gelassen. Also das ganze Catchen von Podcasts und so weiter, also der ganze Quellcode im Hintergrund, der da abläuft, den konnten sie gleich lassen.
Die ganze Hintergrundlogik bleibt einfach gleich. Wenn ich jetzt eine Applikation fertig habe, was mache ich denn damit? Also beim Maemo, weiß ich noch, da gab es so eine Garage, so eine Community, wo man das hochladen konnte, wo sich die ganzen Leute dann zusammengefunden haben. Wie funktioniert das jetzt bei Sailfish?
Also momentan ist mir bisher noch nichts Richtiges bekannt, dass es da irgendwie eine Softwareplattform oder sowas gibt, wo man was hochladen könnte. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, ist ja das SDK ist, glaube ich, noch in der frühen Version jetzt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn jetzt auch die Mac- und die Windows-Version rauskommt, dass dann auch noch mehr Software mit einfließt und dass man da auf jeden Fall dann ein Repository oder sowas macht. Ansonsten kriegt man halt eben, wenn man so ein Paket baut, dann baut Qt Creator eine RPM-Datei zusammen und diese RPM-Datei kann man dann natürlich später auch einfach rüberkopieren, irgendwo hinkopieren und dann sicherlich dann auch zum Installieren dann später auf den Geräten verwenden.
Gut, aber das ist ja nicht das, was man eigentlich will. Eigentlich will man die ganzen Sachen ja in einem Repository, was man dann vielleicht mit einem Klick nur hinzufügt und dann die Leute irgendwie eine Art Paketmanager auf dem System haben und sich das dann dazu installieren können. Also sowas, was bei iOS der Market und bei Google, diese Google Play und sowas ist, eigentlich will ich die Sachen nur auswählen, installieren und am liebsten natürlich auch, indem ich einfach nur einen Haken setze, ja, ich weiß, dass es hier irgendwie böse Sachen sein könnten, die in dem extra Community bösen Repository sind, aber trotzdem will ich das aktivieren und die ganzen Sachen haben, die da drin sind. So war es ja früher bei Maemo auch.
Ja, das ist ja bei Migo ja auch so und ich bin mir relativ sicher, dass die jetzt das Gleiche dann auch machen werden für eben Sailfish. Nur momentan gibt's halt noch keine Plattform dafür. Also mir ist sie jedenfalls nicht bekannt, dass es dort eine gibt. Vielleicht ist sie irgendwo versteckt. Ich habe sie noch nicht gesehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es dann sicherlich auch wieder so ein Software Center oder so ein App Store geben wird, wo man sich halt dann eben die Programme raussuchen kann und dann eben dieses Erlebnis bekommt zum Installieren.
Hoffen wir mal, dass das so ist. Ich meine, wenn sie jetzt tatsächlich nur sagen, sie bauen es nur für China und die brauchen das nicht oder keine Ahnung. Aber ich meine, gerade diese Geek-Leute, die sich halt auch das N9 und sowas geholt haben, das ist ja auch ein Markt, wenn auch nicht der große, aber immerhin auch die Leute suchen ja immer noch nach ihrem mobilen Betriebssystem und sind weder mit iOS noch mit Android so wirklich glücklich. Und von daher sollte man den Markt natürlich auch nicht außer Acht lassen. So, wenn ich jetzt dafür entwickle, habe ich dann da eine Vorstellung, was für Geräte es da vielleicht mal geben könnte, auf denen das Ganze läuft, weil zurzeit gibt es ja noch nichts auf dem Markt, also ich kann jetzt noch kein Sailfish OS Telefon kaufen.
Ja, das wird eben das Spannende sein in diesem Jahr. Ich glaube, die haben für Q2 jetzt angekündigt, also Jolla hat angekündigt, dort tatsächlich auch Hardware vorzustellen, weil momentan hat man das Ganze nur vorgestellt auf den alten N9 beziehungsweise den Entwicklergeräten N950. Und da wird es dann sicherlich auch laufen, ohne große Probleme. Nur muss man immer im Hinterkopf behalten, das N9 und das N59, das kommen mit einem alten Kernel daher, also einem sehr alten Linux-Kernel und auch der ganze Stack, der drauf sitzt, der ist noch ein bisschen was veraltet, um halt kompatibel zu sein zur Hardware selber, weil es ja proprietäre Treiber sind und damit man die Kamera vernünftig ansprechen kann, damit man die Videobeschleunigung vernünftig ansprechen kann, muss man halt eben diesen alten Stack mitliefern, damit man halt eben diese proprietären Treiber nutzen kann. Also ein Gerät wird sicherlich das Nokia N9 sein und das N950, worauf man halt schon entwickeln kann, wenn man halt möchte und wenn es eine Image gibt für diese Geräte. Und ja, jetzt später im Jahr werden wir dann sicherlich auch ein Gerät, eine Vorstellung haben von Jolla, die dann eine Hardware vorstellen, auf der man dann tatsächlich drauf entwickeln kann und auch andere drauf entwickeln können.
Und du meinst, das wird auch ein Gerät, was in Europa zu kaufen ist oder ob es das dann wieder nur über irgendwelche Import-Dinger geben wird?
Also ich habe gehört, dass Jolla auch mit einem finnischen Hersteller tatsächlich eine Kooperation eingegangen ist. Das heißt, es könnte da über diesen Weg natürlich dann auch hier in Europa Verbreitung finden. Aber der Primärmarkt ist halt China. Und das ist halt die Frage, wird es nur Entwicklungsgeräte geben hier in Europa oder wird es dann eventuell auch extra, sagen wir mal, Leute geben, die das Ganze importieren aus China heraus und hier dann nach Deutschland oder nach Europa bringen? Also da ist noch ein bisschen was, sehe ich noch ein bisschen was Fragezeichen. Aber ich denke, das wird schon klappen, wenn es hier in Finnland sowas schon gibt und dort Sachen verkauft werden sollen und dann eventuell auch in Amerika was verkauft werden soll, dann wird es sicherlich Anbieter geben, die sich das Ganze dann besorgen werden oder sich Lizenzen holen werden. Und dann, das ist ja auch vielleicht eine der Sachen, die bei Jolla gemacht werden sollen, ähnlich wie bei Android, soll man eben das System auch lizenzieren können und dann auf seinen eigenen Geräten verkaufen können. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so auch so kleinere Anbieter, ich glaube hier O2 in Deutschland hat das ja mal gemacht, oder auch 1&1, dass die halt eben selber gebrandete Smartphones verkaufen. Also sie sagen, es wäre ihr Smartphone und dann packen sie halt ihre Software drauf und könnten dann unter anderem auch Jollas Selfish OS dann benutzen.
Also so wie es früher eigentlich auch war, gebrandete OS-Sachen auf dem Telefon.
Genau.
In welchen Programmiersprachen kann ich denn für dieses System entwickeln? Also klar, du hast gesagt, das ist Qt, also Qt ist ja C++. Muss ich dann C++ umlegen können oder kann ich das auch in QML machen oder ja?
Ja, also es gibt halt mehrere Möglichkeiten. QML hast du jetzt angesprochen, das ist so die primäre Programmierumgebung im Grunde, weil die ganze UI, auf der Selfish basiert, ist eben QML. Interessanterweise ist es jetzt nicht Qt 5 und Qt Quick 2, also der Nachfolger von der Qt Quick 1er Version, sondern ist tatsächlich Qt Quick 1.1 noch, also Qt 4 basierend, anders als beispielsweise das Ubuntu Phone OS und Tablet OS. Allerdings macht es natürlich dadurch auch die Sache ein bisschen was kompatibler, weil es sehr, sehr viele Geräte gibt, ne, die natürlich auch und sehr, sehr viele Hersteller gibt, die halt eben Qt 4 und QML in der Version 1.1 oder 1.0 eben unterstützen. Und dazu zählen dann auch Programmiersprachen neben C++, das man als Backend für eben die funktionalen Sachen benutzen kann, kann man sicherlich auch Python benutzen. Da gibt es sogar von Nokia damals ein Projekt, das nennt sich PySide, das eben die Qt-Anbindung schafft und dann auch die QML-Anbindung. Und das wird, glaube ich, jetzt auch von der Community weiterentwickelt und wird dann sicherlich auch kompatibel sein mit Selfish OS. Eine andere Sache, die es natürlich dann auch geben wird, ist HTML5. Das heißt, man versucht da auch Web-Apps und sowas alles zu nutzen. Das auch im Zuge der jetzt des Mobile World Congresses, wo man sich halt verständigt hat mit beispielsweise Tizen, also den Entwickler von dem Samsung und Intel gesponserten Betriebssystem auf Linux-Basis, Ubuntu Phone und Smartphone und Tablet OS. Da versucht man halt eben eine gemeinsame Plattform zu schaffen und kompatibel auch zu sein in den Aufrufen. Und das wird eine Möglichkeit sein. Interessant wird natürlich auch sein, dass auch vorhandene Android-Applikationen beispielsweise lauffähig sind. Die werden allerdings dann unmodifiziert lauffähig sein. Das heißt aber auch dann, dass die halt diese neuen UI-Elemente von Selfish OS nicht nutzen können. Das heißt, da müsste man ein bisschen was anpassen und eventuell auch, da kommt man um QML nicht rum, um Qt Quick nicht rum. Man muss dann halt eben die Oberfläche ein bisschen umgestalten. Aber das wäre halt eben auch eine Möglichkeit, dann in diesem Java-ähnlichen Code dann Programme schreiben zu können.
Wo du jetzt aber gesagt hast, dass Samsung mit Tizen oder Tizen ja da weiterbaut und die kompatibel sein wollen, wie soll das funktionieren? Also ich meine, Selfish benutzt ja Qt, aber das ist ja bei dem anderen, bei dem Tizen nicht so. Die benutzen noch da wie heißt das?
Die benutzen EFL, also die Enlightenment Foundation Libraries, unter anderem aber allerdings auch HTML5 und das benutzen alle Großen. Und das ist so, glaube ich, eine der Möglichkeiten, wie man dann, also alle Linux-basierten Systeme, die jetzt rauskommen dieses Jahr, Mozilla Firefox OS, Sailfish und WebOS und wie sie alle heißen, Ubuntu Phone und die ganzen Geschichten, die setzen halt alle auf HTML5 und das soll ja möglichst standardisiert sein und da wird es dann allerdings dann auch keinerlei Probleme geben im Austausch, wenn man halt eine HTML5-Webseite programmiert hat, wo eine App läuft.
Na gut, aber dass die HTML5-Webseite dann so aussieht, dass sie sich schön ins Betriebssystem integriert, da bräuchte man ja dann wieder so PhoneGap oder sowas, dass das dann wirklich auf den verschiedenen Betriebssystemen gut aussieht.
Das stimmt natürlich dann auch wieder. Also da müssten natürlich Anpassungen irgendwie erfolgen und da ist natürlich die spannende Frage, ob das die einzelnen Hersteller machen werden. Also eine Möglichkeit zu abstrahieren, in dem Sinne, dass sie sagen, okay, schreibt eure HTML5-App mit den und den Standard-API-Geschichten und wir transformieren sie dann auf unsere API und das wird natürlich spannend sein, das erstmal zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, dass die das alles schaffen werden, weil das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Aber es ist zumindest eine Aufgabe dann, glaube ich, jetzt für die Zukunft, woran man dann weiterentwickeln wird, weil es ja auch ein Vorteil wäre für eben alle Systeme, glaube ich. Egal ob Smartphone, Tablets oder Desktop-Systeme.
Auch WebOS kommt ja jetzt eventuell wieder, nachdem es LG gekauft hat. Also wir haben da jetzt doch eine Reihe von mobilen Betriebssystemen, die wir ja auch in den kommenden Sendungen dann immer noch mal vorstellen wollen. Und ja, HTML5 ist da sicher so der einzige übergreifende Standard zurzeit. Und wenn sich die Hersteller da wirklich zusammensetzen und irgendwas basteln, dass die Apps, egal für was ich sie schreibe, dann wirklich gut aussehen auf den verschiedenen Betriebssystemen, dann könnten die auch plötzlich eine größere Anzahl von Apps haben, statt wenn das jeder einzeln macht, dass das nur ja eine kleine Anzahl bleibt.
Interessant wird es dann im Kleineren, glaube ich, jetzt zu sehen mit QML. Weil QML ist ja jetzt auch eine Technologie, die von vielen Herstellern, gerade von den Open-Source-Herstellern, verwendet wird. Also Ubuntu möchte das verwenden, Sailfish OS möchte es verwenden oder verwendet es bereits, beide verwenden es bereits. Plasma Active verwendet es auch sehr ausgiebig. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, weil sie haben ja auch eine Kooperation geschlossen und wollen zumindest die API-Calls gleich halten. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, wenn man was programmiert, dass eben tatsächlich die in QML geschriebenen Aufrufe, Funktionsaufrufe oder eben der Aufbau einer Applikation selber, also wie ich es bereits gesagt habe mit dem Page, was immer eine Seite erstellt und so weiter und so fort, dass das eventuell zum Standard werden könnte und auch die einzelnen Knöpfe, wie man sie aufruft oder die einzelnen Funktionen, die so ein Knopf hat, dass die gleich werden, sodass der Quellcode zumindest dann eben ausgetauscht werden kann zwischen den Plattformen sehr, sehr einfach und eben die Oberfläche dann komplett anders aussieht, aber der Quellcode im Hintergrund dann, der die Oberfläche erzeugt, gleich ist.
Jetzt hat natürlich Memo noch den Vorteil, Sailfish OS, dass es viele Maemo-Entwickler gab. Wenn du jetzt sagst, die sind wirklich einfach umzustellen, vielleicht könnte ja das dann auch die Möglichkeit sein, dass es demnächst dann viele Applikationen für Sailfish dann doch gibt. Oder ob die sich selber, also Sailfish, Jolla, kommt ja von Jolla, ob sich Jolla da noch ein bisschen einklingt und irgendwie den Entwicklern hilft, die Applikationen tatsächlich zu transformieren.
Ja, interessant in dem Ganzen ist ja, dass, das habe ich damals auch nicht gewusst, dass die bereits 2011 damit angefangen haben, eine sogenannte Sailfish Alliance aufzubauen. Also eine Allianz zwischen allen Entwicklern, die dann später für eben diese Plattform entwickeln wollen, die war ja damals noch nicht bekannt, aber zumindest für den Nachfolger von Migo entwickeln wollen. So war halt eben der Gedanke. Und da haben sich viele Firmen angeschlossen, weil sie ja bereits einige Programme und Produkte in der Pipeline hatten für eben das Nokia N9 damals noch. Und die Projekte und die Hersteller, die freuen sich natürlich sicherlich, dass sie ihren alten Code nicht wegschmeißen müssen, sondern dass jetzt jemand Neues dahergekommen ist, um dann halt diesen Code weiterzuentwickeln und denen auch zu helfen, dann den Code weiterzuentwickeln und dann eventuell Produkte auf den Markt bringen zu können.
Na, gerade auf dem N900 und sowas, waren ja schon ziemlich viele Applikationen, die da liefen, also Skype zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich habe mich so gefreut über diese Skype-Integration, weil du da wirklich eigentlich keinen Unterschied gehabt hattest, ob das Gespräch jetzt über Skype reinkommt, über VoIP oder über das normale Telefonnetz. Es sah einfach gleich aus, ja. Und das erreichen die heutigen anderen Smartphones ja immer noch nicht. Von daher, ja, es war einfach eine tolle Plattform. Es ist ein bisschen schade, dass die durch Nokia so stiefmütterlich behandelt wurde und dann den Bach runtergegangen ist und jetzt so ein bisschen ein Revival erlebt, dadurch, dass sich einige Nokia, ehemalige Nokia-Mitarbeiter da entschlossen haben, dieses Selfish zu machen. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, dann vielleicht noch ein Wort zur Lizenz. Du hast gesagt, die verkaufen das oder sowas auch in der Richtung oder lizenzieren das. Also es ist nicht alles Open Source.
Also der Kern ist auf jeden Fall Open Source. Wie das jetzt mit der UI aussieht, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Aber es wird auf jeden Fall weiter lizenziert. Das heißt, es können, ich glaube, es wird, ein Großteil wird auch Open Source sein von dem Ganzen, auch von der UI her. Aber wenn man halt tatsächlich Support haben möchte und so weiter und so fort und tatsächlich auch vielleicht auch den offiziellen Namen Selfish OS verwenden möchte, dann muss man, glaube ich, eine Lizenz sich bei Jolla kaufen. Wie das da genau aussehen wird, das müssen wir noch schauen, weil so genau ist das, glaube ich, auch noch nicht bekannt gegeben worden.
Hm. Aber man kann hoffen, dass es vielleicht ein bisschen offener sein wird, als das bei Android der Fall ist.
Also deutlich offener. Ich bin mir relativ sicher, weil es auch bei den bisherigen Produkten von den Machern, also das N9, da gab es ja auch die Möglichkeit, einfach im Paketmanager oder halt im Software Center einfach neue Paketquelle hinzuzufügen von irgendjemandem und dann weitere Software und Tweaks und sowas alles nachzuinstallieren. Also da werden sie sicherlich sehr, sehr offen sein und auch was das System selber angeht. Ich erinnere mich noch an das N900, was du ja auch erwähnt hast, wo ja auch einige Selfish-Entwickler auch dran gearbeitet haben bereits. Da gab es sogar die Möglichkeit, per Bash-Scripts auf die Telefonapplikation zuzugreifen und dann eine Nummer anzurufen oder per Bash-Scripts SMS zu verschicken und alles sowas. Also das kann man sicherlich dann auch alles nutzen und auf diese ganzen API-Sachen und Geschichten drauf zugreifen. Das wird sehr, sehr offen sein, das System. Und das muss quasi offen sein, wenn es sich gegen Android und gegen iOS durchsetzen möchte, dann kann es halt nur die einzige Chance ist halt durch diese Offenheit dann also quasi das ganze System dann besser attraktiver zu machen für die ganzen Hersteller und für die Entwickler.
Ja, vor allem für die Entwickler, die muss man ja erstmal anziehen. Und wenn die Spaß mit dem System haben und wirklich Applikationen schreiben, nur dann ist ja ein mobiles Betriebssystem heute eigentlich in der Lage, wirklich nochmal abzuheben. Weil wenn keine Applikationen da sind, dann ja, dann wird das mit dem Ding auch nix, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, da werden wir mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir müssen es also auf Hardware warten. Für die Leute, die schon entwickeln wollen, die können sich eben das SDK schon runterladen und sich das anschauen. Die ganze Bedienung ist ja sehr, sehr interessant. Also das wird durch Wischgesten vor allen Dingen bedient. Und richtig interessant finde ich, anders als bei der Konkurrenz jetzt, also bei Ubuntu und bei anderen, hat man das so ein bisschen intelligenter gemacht, weil es ist ja quasi die zweite Generation der Wischgesten, weil die erste war ja im N9 schon mit integriert, dass man halt das Ganze eher auf Bedienung hin optimiert hat, dass man das alles mit einem Daumen quasi bedienen kann. Was ich recht nett finde, ist beispielsweise das Pull-Down-Menü, also dass das Menü standardmäßig versteckt ist und dass man quasi mit dem Daumen einfach nach unten zieht und dann durch haptisches Feedback, also durch kleine Vibrationen, dann auch merkt, okay, ich bin jetzt auf dem und dem Menüeintrag, das Menü wird dann von oben eingeblendet und lass dann irgendwie los, um ein Menü auf Eintrag aufzurufen, was, glaube ich, sehr, sehr schnell in der Bedienung dann sein könnte im Endeffekt. Das werde ich natürlich aber erst sehen und beurteilen können, wenn ich so ein Gerät in der Hand habe. Aber von den ersten Demo-Videos und von den ersten UI-Demos, die ich jetzt hier auf dem SDK gesehen habe, könnte das eine sehr, sehr interessante Sache werden.
Also dann bleibt uns jetzt erstmal nur abzuwarten, bis dann tatsächlich im, was hast du gesagt, zweiten Halbjahr wirklich Telefone rauskommen und man die vielleicht kaufen kann und wir das dann auch mal ausprobieren können, wirklich, wie das alles funktioniert. Ob das wirklich so cool ist, wie es zurzeit ja doch aussieht.
Ja, genau.
Gut, dann würde ich sagen, wir sind soweit durch, haben mal Selfish OS so vorgestellt. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen alles in der Mache, auch wenn das SDK jetzt da ist, auch wenn man jetzt entwickeln kann, uns fehlt immer noch die Hardware. Und die natürlich in großen Stückzahlen, sonst würde es wieder auch nichts. Heißt aber, das Jahr des mobilen Linux 2013 wird spannend. Da kommen ja noch einige andere mobile Linux-Distributionen, die wir auch vorstellen wollen. Eine Reihe haben wir jetzt hier auch schon in der Sendung mal so kurz erwähnt. Also freut euch drauf, wir machen dieses Jahr wirklich zum mobilen Desktop-Jahr.
Ja, genau. Und man macht auch nichts falsch, wenn man jetzt mal anfängt, sich bei Selfish mal das anzuschauen und vielleicht mal ein bisschen was in Qt Quick zu programmieren. Selbst wenn Selfish nichts wird, Ubuntu Phone benutzt Qt Quick, Plasma Active benutzt Qt Quick, viele andere benutzen, BlackBerry benutzt Qt Quick. Also man macht da nichts falsch, wenn man mal ein bisschen was entwickelt in Qt Quick und das ein bisschen was lernt.
Genau, QML, Qt Quick, schaut es euch mal an und ja. Das scheint zumindest im mobilen Sektor gerade so ein bisschen die Marschrichtung zu sein. Dann vielen Dank, Legic, dass du dir das Ganze mal ein bisschen näher angeguckt hast und erzählt hast, wie der aktuelle Stand von Selfish OS ist. Und ja, wir freuen uns auf weitere Folgen mit anderen mobilen Distributionen. Danke.
Ja, kein Problem.
Hallo, hier ist Kurt Kramlich von Skole Linux und ihr hört Radio Tux.
Ja, jetzt hier bei mir ist David Breitung. Er ist auf den Chemnitzer Linux-Tagen und die Chemnitzer Linux-Tage, wie gewohnt, traditionell sozusagen schon kurz nach der CeBIT, trifft sich die Linux-Community in Chemnitz zu einem doch recht familiären Atmosphäre normalerweise. Und dazu ist David Breitung zugeschaltet, der gerade dort vor Ort ist. Hallo David.
Hallo Ingo.
Wie würdest du denn sagen, wie ist die Stimmung dieses Jahr?
Ja, ich glaube, so wie man das vom Chemnitzer Linux-Tag gewohnt ist. Also wie du es gerade schon gesagt hast, sehr familiär, aber ja, dennoch sehr, sehr, wie soll ich es formulieren? Also sehr zielorientiert, sehr technisch, ganz interessant, so die Mischung zwischen einerseits Community und familiärem Zusammensitzen und andererseits dann doch sehr businessorientierten und technisch lastigen Vorträgen. Das ist immer ganz besonders hier am Linux-Tag.
Und ich weiß auch immer, da ist auch Kinderbetreuung und es gibt ja. Eine Kaffee, kann man sich holen und dort trinken und quatschen und so. Also es ist immer recht ja, nett anzusehen. Und es ist auch nicht so groß überlaufen, oder?
Nee, das nicht. Aber das mit der Kinderbetreuung, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass du das ansprichst. Da haben sie dieses Jahr was ganz Besonderes gemacht, und zwar Elektronikbasteln für Kinder. Also da sieht man wirklich auch schon Kids im Alter von 11, 12 Jahren, die Raspberries programmieren. Oder zum Beispiel ein 12-jähriges Mädel, das einem 6-jährigen zeigt, wie man mit Lötkolben umgeht. Also in dem Bereich sind sie ganz aktiv und es ist unheimlich spannend, damit zuzugucken.
Mhm. Klingt ja spannend. Und es gibt auch so eine Chill-Out-Atmosphäre, ne? Also so eine extra Raum, wo man sich auch nochmal hinsetzen kann und so ein bisschen quatschen kann.
Genau. Also das ist auch immer so ein bisschen der Mittelpunkt von der Veranstaltung. Ich meine, unter den Communities, die hier in Stand haben, das sind ja die Chemnitzer Linux-Tage auch so ein bisschen bekannt als die Chemnitzer Catering-Tage. Das beschreibt es ganz gut. Also es trifft sich eigentlich alles immer mal in Krüppchen. Man hat ständig einen Gesprächspartner und kann sich auch mal zurückziehen und einfach mal entspannt sich ein bisschen unterhalten.
Jetzt die ersten Fotos, die ich gesehen habe, zeigten irgendwie gefühlt 20 Zentimeter Schnee. Also was ist denn da los bei euch?
Ja, also wir haben das Glück, neue Schnee hatten wir bisher noch nicht. Es ist aber wahnsinnig kalt, was wahrscheinlich die Raucher am härtesten trifft. Aber ja, also das Wetter ist nicht ideal. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir ein bisschen Sonnenschein, da kann ich mich erinnern. Da saß ich auf meinem T-Shirt draußen. Das ist natürlich dieses Jahr ganz schlecht.
Aber ich meine, wenn man einen Termin im März nimmt, muss man das annehmen. Ich glaube, es war vor, 3, 4 Jahren war es auch schon mal so, dass da ziemlich viel Schnee lag. Aber ich meine, das meiste ist drin. Man muss auch nicht groß irgendwie die Gebäude wechseln. Von daher ist es ja auch nicht so schlimm.
Genau. Und ich hatte am Anfang ein bisschen die Sorge, dass sich das vielleicht auf die Besucherzahlen auswirkt. Das ist aber überhaupt nicht so. Also gefühlt hätte ich sogar gesagt, dass der Chemnitzer Linux-Tag dieses Jahr ein bisschen stärker besucht ist als letztes Jahr. Ich habe mich vorhin mit dem Orga-Team unterhalten. Nach den Zahlen ist es ziemlich gleich geblieben, aber gefühlt an den Ständen ist deutlich mehr los. Also das ist ganz interessant, da konzentriert sich anscheinend viel mehr an den Ständen im Moment.
Mhm. Dann gibt es natürlich auch immer so ein Social-Event am Samstag. Ich weiß nicht, warst du da?
Ja, da war ich da. War wie immer eine ganz lustige Runde. Dieses Jahr waren Trommler da, ist immer so ein kleines Show-Event, das sie vorbereiten. Ja, super Essen und ganz viele interessante Gespräche. Ich glaube, das ging bis die Nacht um 1:30. Ich muss gestehen, ich habe dann früher den Absprung gesucht.
Weil man muss ja nächsten Tag auch wieder bereit sein, gerade wenn man Standbetreuung macht. Wie ist denn das Vortragsprogramm dieses Jahr? Gibt es irgendein Schwerpunktthema, worauf sich jetzt alles konzentriert, oder ist es komplett durchmischt?
Sehr breit aufgestellt. Also es gibt ein Einsteigerforum, das sehr gut besucht ist dieses Jahr wieder, mit Vorträgen wie zum Beispiel Basics zum KDE und diese Dinge, also wirklich für Einsteiger. Aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr tiefgehende Vorträge. Zum Beispiel fällt mir da ein Clustering mit ZFS, oder jetzt in wenigen Minuten startet ein Vortrag über Performance-Optimierung bei iSCSI. Also ziemlich breit gestreut. Und trotzdem auch da sehr gut besucht. Also ich habe gestern versucht, an einem Vortrag teilzunehmen. Da hatte ich gar nicht das Problem, dass ich keinen Sitzplatz mehr bekommen habe, sondern dass auch kein Stehplatz in diesem Vortrag mehr frei war. Also das hat mich ziemlich überrascht. Aber da ist wirklich für jeden was dabei in diesem Jahr.
Dann mussten sie Leute noch rausschicken, oder wie?
Nee, ich glaube, es lag einfach daran, ich war 2 Minuten zu spät und dann habe ich einfach die Tür nicht mehr aufgekriegt, weil das hintere Ende schon voll war.
Das ist natürlich schade dann ein bisschen.
Ja. Aber es wird ja auch live gestreamt wieder über die Webseite. Insofern habe ich da einen Ausweichweg gehabt.
Okay, dann hast du dich an den Stand zurückgezogen und geguckt. Jetzt bist du am Stand vom OpenAttic. Was ist denn das?
OpenAttic ist ein Storage Management Framework. Das heißt, wir nehmen Open Source Tools aus den Communities, die schon lange bewährt sind, die lange bestehen, wie zum Beispiel DRBD oder LVM, und legen da so ein Administrationsframework drüber, sodass wir die ganzen Tools zu einer Einheit bundeln und dann mit OpenAttic quasi Unified Storage auf Open-Source-Basis bereitstellen. Das heißt, ich ziehe meinen Speicher zusammen und kann den dann über unterschiedlichste Protokolle, Samba, NFS, iSCSI bereitstellen und da den Speicher zusammenziehen.
Das heißt, das Dateisystem, was drunter liegt, ist euch völlig egal?
Ja, entweder das ist uns völlig egal, das wäre dann im Fall iSCSI so. Auf der anderen Seite bieten wir natürlich auch Dateisysteme an, so dass man dann direkt bei uns die Shares aufgeben kann, zum Beispiel dann über XFS direkt eine Freigabe bereitstellt für eine Virtualisierung als Untergrund oder ähnliches.
Und das ist dann auch verteilt? Das heißt, wenn ich auf mehreren Servern verschiedene Dateisysteme habe, benutzt es dann als eins quasi?
Genau, also es gibt quasi einen Daemon von OpenAttic, der da läuft, der das Management übernimmt und der wird dann auf jedem System, das den Speicher bereitstellen soll, ausgebracht. Und wir ziehen das dann in ein Frontend, in eine Oberfläche zusammen, sodass man zentral das bedienen kann. Und wir haben eine API, die ziemlich im Mittelpunkt steht, sodass man auch jede Funktion automatisiert mal ansprechen kann. Vielleicht recht interessant für Cloud-Umgebungen und ähnliches.
Aha. Ja, arbeitet ihr denn mit Cloud-Anbietern zusammen irgendwie? Also gibt es ja OpenStack und Pipapo.
Ja, das ist natürlich eine starke Ausrichtung. OpenStack, OpenQAM, die Punkte, die sind für uns ziemlich interessant. Wir sind noch ein recht frisches Projekt. Da sind jetzt die ersten, ich sag mal, Partnerschaften in den Communities am Werden. Da gibt es schon ganz interessante Schnittstellen, die gebaut sind. Aber das wird auf jeden Fall der Fokus von der weiteren Entwicklung sein. Und da passieren momentan ganz viele interessante Dinge.
Bietet ihr dann auch sowas an, dass man quasi Redundanz hat? Also zum Beispiel sagt, jedes File muss irgendwie doppelt da liegen, dass wenn einer meiner Server hinten wegbricht, dass dann trotzdem noch alle Daten zur Verfügung stehen?
Ja, na klar. Also wenn man Speicher zusammenzieht an einen zentralen Punkt, dann muss man sich natürlich auch darum kümmern, dass dieser eine zentrale Punkt dann auch irgendwie redundant ist. Und das machen wir zum Beispiel mit DRBD. Das ist eine Variante, dass die Daten synchron gespiegelt sind, immer doppelt vorhanden sind. Das Ganze auf Block-Ebene, also da auch sehr schnell, sehr performant. Und das geht dann so weit, dass wir sogar ein Failover von einem Host auf den anderen in Echtzeit machen, so dass die Systeme, die aufsetzen, das gar nicht mitbekommen. Also wirklich transparent, ohne Ausfallzeiten oder auch geplant für Wartungsfenster oder ähnliches. Also Hochverfügbarkeit ist natürlich bei Storage immer ein ganz zentraler Punkt, ja.
Jetzt bei DLBD hat man ja normalerweise nur zwei Server oder zwei Block-Devices, die miteinander synchronisiert sind. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an das Filesystem Ceph, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da kann ich ja sogar angeben, wie oft eigentlich ein Teil vorgehalten werden muss. Also der kann dann zwei oder dreimal in der Cloud liegen. Und ich sehe gar nicht, wenn jetzt irgendwie ein oder zwei Server runterfallen, sind trotzdem alle Daten da. Also habt ihr auch da in der Ebene was oder benutzt ihr da wirklich nur DRBD?
Nee, also DRBD ist ein Teil. Auch da geht ja die Entwicklung hin, dass man über mehrere Nodes spiegeln kann. Da ist ja das DRBD-Projekt dran. Aber Ceph ist natürlich allgemein ein unheimlich interessantes Thema, das wir sehr stark uns anschauen und auch integrieren. Und da gehe ich von aus, dass wir da auch sehr bald eine vollständige Integration haben werden. Vielleicht da noch der kleine Hinweis, wir stellen auf unserer Projektwebseite ein Daily Build zur Verfügung. Also da kann man sich auch tagesgenau anschauen, wo stehen wir mit der Entwicklung. Und da sind auch schon die ersten Teile von Ceph mal mit drin, wo man sich auch anschauen kann, wo geht die Reise hin bei uns und wo hätten wir die Reise gerne.
Und wenn du gesagt hast, ihr seid ein junges Projekt, das heißt, wenn jemand mitmachen will, sich auch für das Thema interessiert, kann er sich einfach an euch wenden und mitprogrammieren.
Auf jeden Fall sehr gerne. Also da sind wir für alles offen. Gerade hier auf dem Linux-Tag gab es ja schon wieder sehr interessante Gespräche. Gerade wenn es um Paketierung auf andere Distributionen geht, das ist natürlich für uns eine recht große Herausforderung in der aktuellen Phase. Da haben wir hier einige Community-Member gefunden, die uns unterstützen. Also da sind wir jederzeit absolut offen und freuen uns über jeden, der sich das anschaut.
Liegt denn bei euch alles auf GitHub oder wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gefunden, den reiche ich jetzt ein, wie funktioniert das bei euch?
Wir stellen ein eigenes HG bereit über unsere Community-Webseite mit einem Truck. Also wir haben es momentan nicht auf GitHub, wir stellen das direkt bereit, aber das finden wir alles auf unserer Projektseite openethic.org.
Wie ist denn so die Resonanz bei euch am Stand? Also du hast gerade schon gesagt, dass ein paar Leute vorbeigekommen sind. Wie ist das Interesse?
Das Interesse ist recht groß. Also sowohl was das Thema technisch angeht, so aus Community-Sicht, was Interesse angeht, mitzuwirken bei dem Projekt, aber auch auf der anderen Seite recht interessant, ziemlich viele Firmen sind hier unterwegs, die einfach mal über ihre Schmerzpunkte im Storage-Umfeld sprechen und sich auch wirkliche Lösungen anschauen, die jetzt vielleicht nicht so einen dicken kommerziellen Stempel aufgedrückt haben. Also da hat man von beiden Seiten ganz interessante Anforderungen, ganz interessante Gespräche. Das macht unheimlich Spaß, dass es halt hier schön ausgewogen ist und nicht so rein businessorientiert, wie das vielleicht mit Cebit ist. Und auch nicht ausschließlich Community und Technik, sondern dass man so beide Seiten hier mal ein bisschen mitbekommt.
Mhm. War das jetzt eure erste Veranstaltung, auf der ihr groß seid? Oder geht ihr auch auf andere Linux-Tage oder auch auf zum Beispiel so die Business-Veranstaltung wie Cebit?
Also wir waren letztes Jahr bei der Cebit dabei. Wir waren auch letztes Jahr schon hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Das war ja so, ich sag mal, unser Open-Release mit OpenEthic. Wir sind sehr häufig auf anderen Linux-Tagen, machen da gerne Vorträge auch mal zu dem Thema. Also da versuchen wir schon eng den Kontakt zu den Communities zu halten. Und da sind die Linux-Tage in meinen Augen einfach ideal für.
Dann vielen Dank, David Breitung, der uns mal erklärt hat, wie die Chemnitzer Linux-Tage dieses Jahr so aufgestellt sind, was es da Tolles gibt und wie die Sachen mit dem Wetter gerade laufen und was OpenEthic ist und wie man das benutzen kann oder was es eigentlich sein soll und wie ihr auch mitmachen könnt, wenn ihr das wollt. Vielen Dank, David.
Ich danke dir. Tschüss.
Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
Ja, wieder von den Chemnitzer Linux-Tagen. Bei mir ist Ansgar mit der 6. Ausgabe von Ansgars Tooltip. Hallo Ansgar.
Hallo Ingo. Ja, für die heutige Ausgabe habe ich ein süßes kleines Tool mitgebracht, nennt sich FD-Dups. FD-U-P-E-S wird es geschrieben. Ist ein kleines Tool, was auch wieder durch die Festplatte rennt und nach doppelten Dateien sucht und diese doppelten Dateien durch Übergabe des Parameters groß L als Hardlink ersetzt. Das heißt, man spart alle doppelten Dateien und findet die trotzdem an derselben Stelle auf der Festplatte wieder. Ein ganz nettes, angenehmes Tool, was ein bisschen Platz spart.
Genau, finde ich auch ganz praktisch. Einfach mal durchrennen lassen und mehr Platz, ohne irgendwas geändert zu haben.
Ganz genau.
Okay, vielen Dank, Ansgar.
Bitte, Ingo.
Ja, und das war's auch schon mit Radio Tux März. Alles mal ein bisschen anders als sonst, muss man mal ein bisschen sagen. Ich hatte nicht wirklich Lust, die ganze Sendung zu moderieren, deswegen waren es nur die einzelnen Beiträge. Aber meine Stimme habt ihr eh oft genug gehört und deswegen wollte ich euch nicht zwischendurch auch noch mit Moderation voll sülzen. Die Lieder, die ihr gehört habt, war Burning Sky von Fresh Body Shop und Johannes Gilter mit Subcarpathia. Und als Abschluss haben wir noch einen Hörerwunsch von Marius, und zwar Kili Mais mit La La Love. An dieser Sendung waren beteiligt Legic, Patrick und Ansgar, und wir hören uns wieder im April, wieder Mitte April, dann zur April-Sendung und bis dahin. Also, bis dann. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß und vergesst nicht das mit den ganzen Backups und genießt jetzt hoffentlich den Frühling, der demnächst beginnt. Tschüss!
I will always take a stand for me and you. I am true and will never, ever, ever try to make you blue. And if I do, can we forgive and forget? Can we ignore the upset? Cause I can promise you that life is short but beautiful. And if we connect and be dutiful about keeping our words full of love, keeping our actions consistently above and beyond, rising at dawn to make sure that you're still there and we're still one. Even in death I can feel your stare of pure j'adore. You are mi amor. You made me think that love is what life is for. When you are here, I'm okay.
I'm glad I'm coming home.
You are a mirror. You let me play.
You got me in a zone.
I see my higher self when you are near.
And now I'm never wrong.
I can loosen my belt. Relax, no fear.
A reflection of love, you shine back to me. I am whole now. You showed me how.
Create a passion and I will follow through, making sure you know I appreciate all that you do. Knowing the problems, they are in our mind, and if we are honest, we will always find peace and joy, health and love. You are a gift from above. There is no doubt on my dependence, but my transcendence was dependent on looking at you with a reverence that I should look at myself with. This was a gift to see divine in you, because it flowered in me, and eternity is not what matters. We may part, but the ladder will always be the universe. You meet, make one, now three. When you are here, I'm okay.
I'm glad I'm coming home.
You are a mirror. You let me play.
You got me in a zone.
I see my higher self when you are near.
And now I'm never wrong.
I can loosen my belt. Relax, no fear.
I know I'm strong because you are.
Everything in our life reflects back to us just what we are. I will be safe, I will be calm, I'll be productive, creative, and sometimes wrong.
but there's no judges. All okay, we write our book every day. And when I cry, you dry each eye and make me laugh, but unattached, so that I know it's on me, so I can grow and still be free. When you are here, I'm okay.
I'm glad I'm coming home.
Mirror, you let me play.
You got me in a zone.
I see my higher self when you are near.
And no, I never run.
I can loosen my belt, relax, no fear.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013, unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und Manitou.